Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sophies Next AI Talk. Wir hatten letztes Mal schon ein Thema, über das wir noch nie geredet haben. Das war Softwareentwicklung und Generative AI. Und heute habe ich mal einen Studenten als Gast und es geht darum, was eigentlich so die Studenten von Generative AI denken oder wie sie es einsetzen oder auch nicht einsetzen können. An dieser Stelle herzlich willkommen, Julius, und danke, dass du dir während des Semesters, und ich weiß, du hast da eigentlich ziemlich viel am Studium und nebenbei noch Arbeiten zu tun, dennoch die Zeit für diese Podcast-Aufnahme nimmst.
Ja, hallo. Vielen lieben Dank für die Einladung. Zeit nimmt man sich, oder? Für sowas.
Ich würde sagen, du hast jetzt ja ChatGPT für die wichtigen Aufgaben, dann hast du ja Zeit für mich.
Genau.
Aber bevor wir in die Tiefe gehen, möchte ich mich noch bei meinen Podcast-Partnern bedanken. Das ist Corporate Software, CMM360 und Quad Creative aus Berlin. Und natürlich bei allen Zuhörern. Und auch wenn sie denken, ja, sie sind vielleicht nicht mehr im Studium oder sie wünschen sich die Studentenzeit zurück, ich glaube, es wird jetzt trotzdem sehr, sehr interessant. Julius, ich durfte dich an einer Podiumsdiskussion kennenlernen und fand deine erfrischende Art wahnsinnig toll. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was du eigentlich studierst und wieso deine Berührung da mit ChatGPT, mit Generative AI sind oder ob du eher der Gemini-Typ bist. Genau.
Ja. Also ich studiere Wirtschaftsingenieurswesen an der Fachhochschule Ost. Das mache ich im Teilzeitstudium. Nebenbei arbeite ich noch jetzt neu in der Beschaffung. Und Wirtschaftsingenieur, das ist auch oft etwas, was viele gar nicht kennen. Das kann man sich so vorstellen wie eine Mischung aus BWL und Maschinenbau. Man kann ja sagen, so der Maschinenbauer, also ja, wer Maschinenbau studiert, der weiß zwar, was technisch möglich ist, aber nicht, was finanziell sinnvoll ist. Und der BWL-Student weiß zwar, was finanziell sinnvoll ist, aber gar nicht, was technisch umsetzbar ist. Und da bildet quasi der Wirtschaftsingenieur die Schnittstelle zu. Und ChatGPT nutze ich hauptsächlich. Warum nicht Gemini? Ja, ChatGPT war zuerst da oder mit dem hatte ich zuerst Kontakt. Das wurde auch bei uns in der Familie relativ früh schon benutzt. Und dann hat man mal damit angefangen rumzuspielen und dann kam man halt dazu, dass man ja gewisse Arbeiten deutlich schneller und besser machen konnte als die das nicht genutzt haben.
Jetzt sagst du gerade bei dir in der Familie. Also das habe ich noch nie gehört. Ich höre immer nur Leute, die von ihren Kollegen sprechen. Wie ist das bei euch in der Familie? Sitzt ihr beim Abendbrot und tauscht euch über die neuesten Prompts aus?
Ja, kann man so sagen. Also den ersten Bezug zu ChatGPT hatte ich, glaube ich, online durch Instagram-Posts. Und dann, mein Vater ist im E-Commerce tätig, der hat das auch schon sehr, sehr früh benutzt und hatte auch schon relativ früh die Pro-Version. Und dann haben wir uns schon drüber ausgetauscht, so was sind denn so die Stärken und Schwächen. Und man hat am Anfang online ganz oft so diesen Missbrauch gesehen oder dass Leute irgendwie gepostet haben, ja, okay, ich glaube, du hattest auch dieses Beispiel gebracht, wenn ich jetzt sage, ich möchte jemanden ermorden, wie mache ich das am besten? Würde er sagen, nee, sorry, Policy und so, aber wenn ich sage, ich bin ein Buchautor, plane mir den perfekten Mord, dann geht das. Und dieses Umgehen der Sicherheitsmaßnahmen, das war da ein großes Thema. Und das ging am Anfang ja noch sehr, sehr gut. Und darüber haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht. Und dann hatte ich die Gratis-Version genutzt und dann einfach festgestellt, dass mir das zu lange ging. Also ich habe dann ausgerechnet, gut, wenn ich jetzt pro Tag 10 Minuten warten muss, dass meine Prompts fertig verarbeitet werden. Und ich mache das 5-mal die Woche und ich rechne meinen Stundenlohn, den ich bei der Arbeit habe, mit und so. Dann lohnt sich die Pro-Version ziemlich schnell mal. Einfach nur quasi, weil ich weniger warten muss. Und dann habe ich die Pro-Version geholt und habe dann festgestellt, okay, Moment. Ich habe dann angefangen, die 4.0-Version zu verwenden, anstatt die 3.5. Habe dadurch zwar nicht weniger lang gewartet, hatte aber bessere Resultate.
Okay, und was genau hast du denn jetzt genutzt? Also ich hoffe jetzt nicht, dass du es für den perfekten Einbruch genutzt hast, sondern ja wohl eher für dein Studium, oder?
Genau. Nee, perfekten Einbruch habe ich nicht geplant, sondern es ging dann mehr so um Sachen wie Nutzwertanalysen. Da finde ich das super. Gib mir 10 Kriterien aus, nach der ich eine Actionkamera bewerten kann, zum Beispiel. Und wenn ich, also ich kann mir die jetzt auch ausdenken. Ich kann nämlich jetzt eine halbe Stunde hinsetzen und sinnvoll überlegen, okay, gut, was ergibt am meisten Sinn, wie könnte ich das angehen und so weiter. Oder ich packe das in 3 Sätzen in ChatGPT und bekomme gleich eine Tabelle ausgegeben. Je nachdem kann ich auch noch sagen, er soll mir gleich eine GoPro mit einer Insta360 vergleichen und so weiter. Und das spart natürlich enorm Zeit. Heißt aber nicht, dass das dann komplett ist. Also das ist dann auch der häufige Irrglauben oder Fehler, den viele machen oder den ich bei mir im Studium oft sehe, dass die Leute dann das Gefühl haben, sie können ihre Hausaufgaben, eben machen eine Nutzwertanalyse, einfach rein copy-pasten und dann das Ergebnis quasi als Arbeit abgeben. Und das ist natürlich dann nicht damit gemacht. Also man muss das natürlich dann immer noch gegenchecken auf Plausibilität und ergänzen. Wenn man jetzt aber zum Beispiel gar nicht wüsste, was ist eine Nutzwertanalyse, wie gehe ich an sowas ran? Das ist ideal.
Ja, also ich bin beeindruckt, wie du das jetzt gerade so gut beschrieben hast. Das waren eigentlich gerade meine Fragen, nämlich genau, worauf es zu achten gilt. Also du hast das jetzt eigentlich ganz gut schon gesagt. Du nutzt das ganz gut, aber dann musst du auch noch Sachen beachten und kannst es eben nicht 100% so direkt nutzen. Wie stellst du denn sicher, dass du dann am Ende doch wieder das richtige Ergebnis hast? Beziehungsweise du kannst es dann ja eigentlich nur nutzen in Bereichen, wo du dich auch grob auskennst, oder?
Ja, kann man so sagen. Also oder dann halt gegenprüfen. Also ich muss ja jetzt natürlich wissen, was ist eine Nutzwertanalyse. Aber wenn ich in Google eingebe Nutzwertanalyse, dann finde ich zig Beispiele und kann dann halt meinen gesunden Menschenverstand einschalten und sagen, okay, ergibt das in diesem Kontext Sinn?
Da haben wir es. Gesunder Menschenverstand und Google-Suche. Das heißt, du kombinierst verschiedene Sachen miteinander, damit du dann am Ende des Tages noch das richtige Ergebnis hast, beziehungsweise ChatGPT vertrauen kannst.
Genau. Was zum Beispiel jetzt gerade, ganz aktuell, war ich heute wieder dran, ein Fall ist, wir müssen eine Arbeit schreiben, wo wir das Wirtschaftswachstum von Norwegen betrachten und ich spezifisch muss angucken, der Übergang Norwegens zu einer grünen Wirtschaft. Und als ich das erste Mal gehört habe, war ich etwas erschlagen. Einfach, das ist so ein abstraktes Thema. Was will man dazu sagen? So, und da habe ich dann zum Beispiel mir eine Struktur ausgeben lassen. Wie gehe ich, also quasi ein Inhaltsverzeichnis einfach. Dann habe ich dieses Inhaltsverzeichnis genommen, habe das angeguckt, 2-3 Teile rausgestrichen und hinzugefügt und hatte dann eigentlich das Inhaltsverzeichnis, mit dem ich zufrieden war. Hab das dann wiederum in ChatGPT eingegeben und habe gesagt, okay, so, jetzt machst du mir zu jedem dieser Punkte des Inhaltsverzeichnisses 3 Unterpunkte oder 3 Textgruppen, schön ausgeben mit Marginalie, gib mir das als Tabelle aus und schreib mir 2-3 Sätze dazu. Dann hat er mir 2-3 mögliche Sätze da ausgegeben. Und aus diesen Sätzen heraus habe ich dann wiederum Fragestellungen formuliert, die ich jetzt in einem nächsten Schritt in ChatGPT einspeisen werde. Also es ist ein sehr iterativer Prozess. Und so kann ich mich eigentlich an ein Thema rantasten und an eine Aufgabe, mit der ich im ersten Moment gar nichts am Hut habe.
Sehr tolle Erklärung. Dieses Iterative, das erinnert mich so ein bisschen, wenn ich Studenten habe. Ich sage denen immer, ihr könnt mich alles fragen. Aber die Fragen, ich will, dass sie so ein bisschen durchdacht sind. Also einfach so, ich habe keine Ahnung, was soll ich machen, ist meist nicht die durchdachteste Frage. Man kann vielleicht auch mal mit einer sehr offenen Frage an ChatGPT rangehen, wenn man jetzt noch gar nichts weiß. Aber alles in allem meine ich, man muss sich ja schon grob Gedanken gemacht haben, was man eigentlich will, oder?
Ja, fairerweise, ich würde jetzt sagen, auch wenn man nicht weiß, was man will, kann man ChatGPT nutzen, weil man kann dann ChatGPT Vorschläge ausgeben lassen, was will man.
Gib mal ein Beispiel.
Keine Ahnung. Ja, gerade dieses Inhaltsverzeichnis von vorher. Das hatte ich jetzt schon mehrmals und dann teilweise weiß ich schon ungefähr die Struktur oder ich weiß zum Beispiel, okay, in diesem Teil jetzt brauche ich eine Einführung und ein Fazit. Und dann sage ich ihm, gib mir das Inhaltsverzeichnis aus, mach mir auf jeden Fall ein Fazit und eine Einführung. Oder beleuchte 3 Projekte, welche aktuell in Norwegen laufen. Und anstatt, dass ich ihn dann quasi blind einfach machen lasse, gebe ich ihm mehr Informationen. Und da ist man dann wieder dabei, also wenn du wirst ja vermutlich sagen, du möchtest nicht jede Frage oder jede ungefilterte Frage deiner Studenten beantworten, einfach weil du gar nicht dir die Zeit nehmen kannst, so viele Fragen zu beantworten, sondern quasi nur die qualitativ hochwertigen rauspicken möchtest. Du kriegst aber, wenn du ja spezifische Fragen gestellt bekommst, mehr Informationen und kannst dadurch dann besser auf diese Fragen eingehen. Wie formuliere ich das jetzt am besten? Also, je mehr Informationen du ChatGPT zur Verfügung stellst, je besser wird der Output. Du kannst aber schon ohne jegliche Informationen relativ viel erreichen. Also, bevor dass du nichts hast,
Ja, guter Punkt. Also, und dennoch würde ich argumentieren, dass du bei deiner Vorgehensweise, du hast auch so das Big Picture im Kopf und du musst dir schon noch überlegen, wie stellst du die Fragen clever. Allein schon gib mir ein Inhaltsverzeichnis und mach auf jeden Fall eine Einleitung und ein Fazit rein. Ist schon einmal mehr mitgedacht, als einfach nur, ich habe keine Ahnung, mach mir das.
Ah ja, das auf jeden Fall. Also die Grundzüge muss man können. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Taschenrechner. Also ChatGPT ist für mich der Taschenrechner 2.0. Bloß weil ich jetzt einen Taschenrechner habe, heißt das nicht, dass ich nicht einfachste Mathematik beherrschen muss. Ich muss immer noch wissen, okay, wenn ich einen technischen Bericht schreibe, dann brauche ich folgende Bausteine in diesem Bericht. Und es hilft natürlich, wenn ich schon mal von Grund auf so eine Arbeit geschrieben habe, ohne die Hilfe von KI. Das Gleiche, wenn ich eine Differentialgleichung lösen möchte, das ist cool, das mal so auf der Wandtafel, auf dem Blatt Papier gemacht zu haben. Im Alltag ist es halt doch eher etwas lästig und mühsam. Und ich werde nicht dafür gezahlt, Differentialgleichungen zu lösen, sondern Resultate zu liefern. Mein Chef zahlt mich nicht dafür, dass ich einen technischen Bericht schreibe, sondern er zahlt den technischen Bericht. So.
Ja, sehr interessant. Also ich hätte dich eigentlich gerne als Student. Ich glaube nur, du hättest mich nicht gerne als Betreuer, weil Wirtschaftsingenieur, da habe ich nicht so viel Ahnung, wahrscheinlich also deutlich weniger als du. Aber vielleicht kannst du mal sagen, wie machen es denn so deine Kollegen? Ist das bei euch so gang und gäbe an der Uni, dass ihr alle durchweg ChatGPT nutzt und dass vielleicht auch schon die Prüfungsformen angepasst sind? Oder bist du da echt noch eine Ausnahme?
Also ich habe so 2-3 Kollegen, einen spezifisch, mit der nutzt auch sehr, sehr viel ChatGPT. Das ist dann auch immer lustig, sich untereinander auszutauschen oder dass man sagt, okay, eben so ein Inhaltsverzeichnis, mach du mal eins und ich mach auch mal eins. Und dann vergleicht man das miteinander. Weil wir ja auch eine andere Art haben zu prompten und entsprechend wird auch das Resultat ein bisschen anders. Es gibt dann natürlich auch eben jene, die das ganz klar missbrauchen, die das Gefühl haben, man kann bei der 3.5-Version Ctrl-C, Ctrl-V machen und dann ist das ja schon gut. Das ist dann eher etwas lästig und peinlich, wenn man zusammen mit denen, das hatte ich leider, eine Gruppenarbeit abgibt und im Nachhinein, nach der Abgabe dann feststellt, dass zum Beispiel überall noch die scharfen S drin sind und das vom Inhalt her wirklich, also dieses sich wiederholende und nichts aussagende Getexte drin ist. Und da muss man natürlich dann, ja, müsste man schauen.
Da muss man sich seine Gruppenkollegen besser aussuchen. Also neues Kriterien, du musst mit ChatGPT umgehen können, damit du bei dir in die Gruppe darfst.
Ja, das könnte man so sagen. Das wäre ziemlich praktisch. Kann man sich halt nicht immer aussuchen. Nee, da braucht es einfach Sensibilisierung für. Und es kommt natürlich auch immer auf die Motivation der Leute drauf an. Es kommt auch auf den Dozenten drauf an. Es gibt tatsächlich, also jetzt nicht böse gemeint oder so. Es gibt, ich glaube, es gibt Dozenten, wenn man denen so einen seelenlosen Wiederholungstext vorlegt, besteht man trotzdem. Und
ja.
Für gewisse Studenten ist das Ziel, einfach zu bestehen. Und dann ist das, ja, hat sich's damit erledigt, oder?
Ja, da haben wir auch mal so ein tolles Erlebnis gehabt. Wir haben es einmal, das war aber noch in der Schule, das war das Beste, was ich jemals erlebt habe, hat einer wirklich mit einem Fotokopierer damals noch die Hausaufgaben des anderen kopiert und abgegeben. Und der Lehrer hat nichts dazu gesagt. Es war mit dem Fotokopierer so schwarz-weiß kopiert und der Lehrer hat nichts dazu gesagt, wurde angenommen. Also fand ich erstaunlich. Gut. Jetzt gibt's doch aber sicherlich auch Zuhörer, sei es Studenten oder auch Nicht-Studenten, die einfach noch nicht so weit sind. Vielleicht sitzen sie mit der falschen Familie abends zusammen und da wird eben nicht über ChatGPT diskutiert. Gibt es Tipps, was du unbedingt den Zuhörern weitergeben würdest, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind wie du?
Ja, ganz klar. Also wenn man noch nie ChatGPT benutzt hat, dann sofort ändern. Macht euch einen ChatGPT-Account, kostet ja nichts. Also man muss nicht die Pro-Version nutzen. Und einfach mal anfangen, damit rumzuspielen. Also zu sagen, okay, anstatt ich gehe schnell was googeln, missbraucht ChatGPT als euer neues Google, als eure neue Suchmaschine. Einfach ausprobieren, die Grenzen austesten. Versucht mal, euch einen perfekten Mord ausgeben zu lassen. Oder irgendwie, was ich auch ganz oft gesehen habe, sind irgendwelche Drogenrezepte. Und dann die Grenzen von ChatGPT.
Schluckt sie dann aber vielleicht nicht. Also ich kann es ja mal ausprobieren, aber vielleicht nicht auf die Wirkung testen.
Genau, nee, also der gibt das ja mittlerweile auch nicht mehr aus. Oder ich habe es auch schon länger nicht mehr probiert, aber ich glaube, mittlerweile schafft man das auch fast nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall einfach ausprobieren und ja, sich an das rantasten, weil es wird nicht einfacher. Also wenn man jetzt schon sagt, es ist mir zu viel, dann in 10 Jahren, ja, wenn man nicht vorwärts geht, bleibt man stehen.
Gut, also ich glaube, in 10 Jahren ist ChatGPT wahrscheinlich schon wieder weg, da haben wir das nächste Ding. Aber es reicht wahrscheinlich schon in einem Jahr.
Genau, ja.
Als ich dich kennengelernt habe, hast du einen tollen Spruch gebracht. Ich habe den seitdem bestimmt schon 10 Mal wiederholt. Ich weiß nicht, weißt du ihn noch oder soll ich ihn jetzt ein 11. Mal wiederholen? Es ging darum, vor wem du Angst hast.
Ja, genau. Und da muss ich noch eine Korrektur ansetzen. Das wollte ich unbedingt noch sagen. Und zwar, ich meinte gesagt zu haben, ich habe nicht Angst vor den Menschen, die AI nicht benutzen, sondern um die Menschen, die AI nicht benutzen.
Ah, okay. Dann ja gut, das ist ein guter Punkt. Aber du kannst es vielleicht trotzdem zum Ende dieser Folge nochmal ausführen, damit es alle verstehen. Das ist nämlich, glaube ich, ein sehr schöner Abschluss und eigentlich so die Motivation für uns, warum wir vielleicht mit Generative AI, mit ChatGPT starten sollten. Und ich finde eben, du hast das sehr, sehr gut erklärt, wie du das Tool nutzt und finde es noch mal sehr beeindruckend, eben auch gerade dieses iterative selber denken, dann ChatGPT was machen lassen, dann wieder selber denken, die Kombination. Aber gerne nochmal deine Ängste mit Erklärung.
Ja, also Ängste. Wie umschreibe ich das am besten? Es ist ja immer so, wenn eine neue, ich glaube, das kann man so sagen, disruptive Technologie kommt, die wirft erstmal alles auf den Kopf und dann gibt es die Early Adopters, die das dann am Anfang mal so ein bisschen austesten und dann stellt man schnell fest, ob sich da jetzt daraus ein Businessmodell ergibt, wo das wirklich sinnvoll anzuwenden ist und wo nicht. Aber gerade bei AI und bei diesen Sprachmodellen kann man sagen, dass es halt nicht nur so ein kurzfristiger Trend ist, wie jetzt ein Fidget Spinner oder so, sondern da ist ja wirklich was dahinter. Das wird unsere Zukunft sein, dass wir mit Large Language Models anfangen werden müssen zu arbeiten. Wenn ich meine E-Mails dadurch besser schreiben kann, dann werde ich das natürlich tun. Warum sollte ich eben diesen Taschenrechner nicht nutzen? Das ist auch wieder der Taschenrechner so ein super Beispiel. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich nutze den Taschenrechner nicht. Das ist mir eine zu moderne Technologie und ich kann das ja auch gut von Hand und auf Blatt Papier ausrechnen oder ich habe meinen Rechenschieber. Aber es wird halt viele Menschen geben, die den Taschenrechner nutzen. Und wenn man mit denen mithalten möchte, dann hat man eigentlich wie gar keine Wahl. Und ich habe Angst um die Leute, die sagen, sie können das nicht oder sie wollen das nicht. Weil, ja, die bleiben halt technologisch zurück.
Finde ich ein gutes Ende. Von dem her, ich danke dir, dass du das ganze Wissen mit uns geteilt hast. Fand es sehr, sehr spannend. Ich wünsche dir natürlich für dein weiteres Studium alles Gute. Ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir im Austausch waren. Freue mich wieder von dir zu hören.
Würde mich freuen.
Und wünsche an dieser Stelle allen Zuhörern noch einen ganz tollen Tag. Bedanke mich nochmal bei dir und bedanke mich bei den Partnern Corpetop, der CMM 360 und Quad Creative.
Ja, auch von mir vielen lieben herzlichen Dank.